Der Ukraine fehlt es bei der Verteidigung gegen Russland an Waffen, an Munition und mittlerweile auch an Menschen, die die Waffen bedienen. Wir schauen heute bei 11KM hinter die Schlagzeilen aus der Ukraine und auf die Menschen an der Front. Was macht der Krieg mit denen, die dort kämpfen? Auslandsreporterin Susanne Peterson war für das Y-Kollektiv mit ihrem Team im Donbass unterwegs, in einer der gerade umkämpftesten Regionen. Über mehrere Tage hat sie dort Soldaten begleitet, zwischen Schützengraben und Badesee. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Freitag, der 24. Mai.
What kind of drone is it?
We just watch. If you see enemy, we can attack. Он будет безопасен до тех пор, пока он не ударится.
Wir haben Andriy und Vlad getroffen, zwei Drohnenpiloten, die im Team arbeiten. Vlad, 27 Jahre alt, war, bevor Russland die gesamte Ukraine angegriffen hat, hat er auf Containerschiffen gearbeitet, als Sailor, sagen sie, und ist verheiratet, hat irgendwie das Gefühl gehabt, er muss sein Land verteidigen, weil sonst er irgendwann sein Zuhause verteidigen muss, also ganz konkret bei ihm.
Also er hat sich freiwillig gemeldet?
Er hat sich freiwillig gemeldet und ist aber noch recht frisch, also erst seit einigen Monaten im Einsatz, nicht direkt an die Front geschickt worden, sondern hat eine relativ gute Ausbildung bekommen. Und Andriy hat in der Bank gearbeitet, in Dnipro, und hat sich auch freiwillig gemeldet, ist aber eigentlich seit den ersten Tagen dieses Angriffskriegs dabei. Und man hat oder wir haben schon so einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden bemerkt. Also Vlad war noch mehr damit beschäftigt, sich selbst einzureden. Also, dass er jetzt stark sein muss an der Front, hat viele auch durchaus so härtere Sätze gesagt. Aber ich hatte mal das Gefühl, er spricht sich da selbst auch ein bisschen Mut und Stärke zu. Und Andriy war eine ganz andere Nummer. Also er hat auch gesagt, dass er nach 2 Jahren Front einfach müde ist, kaputt ist, dass er morgens und abends Schmerztabletten nimmt, dass er irgendwie zwar jung aussieht, aber irgendwie fast keine Wirbelsäule mehr hat. Seine Gelenke kaputt sind, er schlecht sieht, dass er mit einem Ohr nicht hören, mit einem Auge nicht sehen kann. Also es war auch gar nicht wehleidig oder so, sondern es war einfach eine Beschreibung dessen, wie es ihm geht. Und er hat aber auch wirklich heftige Sachen erlebt. Also er war einer der letzten Soldaten, die aus Bachmut, was glaube ich vielen jetzt schon Begriff ist, abgezogen wurde.
Knapp 50 Kilometer weiter kämpfen ukrainische Soldaten, damit die Stadt Bachmut nicht an russische Truppen fällt. Seit Monaten greifen diese hier besonders stark an. Meldungen von russischer Seite, Bachmut sei eingekesselt, sogar eingenommen, hat Kiew bislang stets dementiert, spricht aber von heftigen Kämpfen. Die mittlerweile weitgehend zerstörte Stadt hat neben ihrem strategischen vor allem symbolischen Wert.
Er hat unfassbar viele Kameraden verloren, auch auf sehr brutale Art und Weise. Er hat mir, das wollte er nicht so gern vor der Kamera zeigen, aber hat mir dann so abseits der Drehs mal auf seinem Handy Kameraden gezeigt, die alle gefallen sind, die zum Teil enthauptet wurden. Er hat wirklich ganz schlimme, gruselige Geschichten erzählt, war selber zweimal sehr, sehr schwer verletzt.
Dieser Andriy, den du da kennengelernt hast, wie ist der so? Was ist das für ein Typ?
Also er hat immer wieder Späße gemacht, so sehr trockenen Humor, auch ein bisschen Soldatenhumor, der dann manchmal so ein bisschen zynisch ist, aber durchaus so lebensfroh und lustig. Sehr, sehr verliebt in seine Frau, die auch wunderschön ist. Also er hat oft Fotos gezeigt. Wir haben immer wieder gesehen, wenn wir zum Beispiel mit Vlad gerade gesprochen haben, dass er mit ihr chattet oder telefoniert. Ich würde sagen, ein normaler, Mitte, Ende 30-Jähriger, der sein Leben gerne mag, der sein Land natürlich scheinbar sehr gerne mag, so sehr, dass er es verteidigt.
Und warum hat er sich direkt zu Beginn des russischen Angriffskriegs freiwillig als Soldat gemeldet?
Also ich glaube, es schwingt schon Patriotismus mit, aber auch eine Angst davor, dass Also diesen Satz hört man immer wieder, wenn wir das nicht tun, dann gibt es die Ukraine nicht mehr. Und wenn wir das nicht tun, ist meine Art zu leben oder die Lebensweise, die wir haben, wird ausgelöscht. Oder wenn wir das nicht tun, dann geht es meiner Familie ganz konkret an den Kragen. So. Und schon aus so einem Gefühl heraus, da keine Wahl zu haben. Ich habe tatsächlich auch gefragt, hat sich euer Motiv verändert? Also das habe ich immer wieder gefragt. Also von diesem Anfangsschock, ich melde mich daraufhin freiwillig, zu jetzt nach 2 Jahren, nach all diesen Erlebnissen. Und also oft kommt erstmal Nein und dann kommt so ein Nachdenken. Und was ich dann sehr oft gehört habe, auch bei André, ist, ich kann jetzt nicht mehr aufhören. Ich habe wirklich gute Freunde verloren und allein für die kann ich jetzt nicht sagen, ja gut, dann wird es jetzt hier halt russisch. So, also es ist nicht möglich, weil dann war dieses ganze Grauen, die ganzen Toten, all das war dann umsonst. So, und das treibt, glaube ich, auch an.
Und Andrei ist jetzt als Drohnenpilot bei den ukrainischen Streitkräften.
Also er ist nicht von Anfang an Drohnenpilot, er war auch in der Infanterie. Er ist auch der Meinung, dass jeder Soldat da durch muss, weil es das Schlimmste ist. Also dieses, ja, Mann gegen Mann im Feld. Er sagt, wenn man das erlebt hat, geht man nicht leichtfertig mit irgendwas um. Also ich glaube nicht, dass er Leuten unterstellt, dass sie an der Front leichtfertig mit was umgehen, aber er sagt, es gibt hier eine ganz andere Ernsthaftigkeit mit. Und er war auch in Bachmut war er noch Infanterist. Also. Und jetzt ist er eben Drohnenpilot. Und ja, natürlich sowohl als Soldat in der Infanterie als auch als Drohnenpilot hat er getötet.
Und hat er dir erzählt, was das mit ihm macht?
Also ich habe mich rangetastet. Ich habe zuerst gefragt quasi, gibt es für dich einen Unterschied, wenn du Mann gegen Mann jemanden tötest, als in der Infanterie oder als Drohnenpilot, wo man ja eine Granate auf jemand abwirft von weit weg und es noch diese Drohne dazwischen gibt. Und die Antwort hat mich überrascht. Er hat gesagt, nein, weil du nimmst einen anderen Menschen das Leben und sich das schön zu reden, ist nicht in Ordnung. Also da war er super streng irgendwie auch mit mir gefühlt und hat gesagt, man distanziert sich nicht durch eine Kamera oder ein Gerät oder so. Am Ende nimmst du einem anderen Menschen das Leben. Und das möchte ich auch für mich nicht schönreden. Also da war er sehr, sehr klar. Mhm. Und wenn ich sagen müsste, wie geht er damit um? Ich habe halt das Gefühl, dass die Soldaten, die an der Front sind, nicht die Chance haben, das wirklich zu reflektieren und vielleicht auch nicht komplett durchreflektieren sollten, weil sonst wären sie ja gar nicht in der Lage, sowas zu tun. Also er sagt halt, die Russen sind Feinde. Es geht ganz viel um dieses Entmenschlichen. Ich habe auch ein bisschen mal Studien über Kriege und Soldaten gelesen und da heißt es sehr häufig, der erste Schritt, um töten zu können, in Anführungszeichen, ist das Entmenschlichen. Mhm. Und das habe ich sehr viel gehört, auch von André. Mhm. Was das am Ende mit ihm macht, hat er auch selber gesagt. Er hat gesagt, er kann das jetzt nicht sagen, wenn er überlebt, dann sollen wir uns in 10, 15 Jahren treffen oder irgendwann lange, wenn der Krieg vorbei ist. Und dann erzählt er mir, was es mit ihm gemacht hat.
Ja.
Ich habe natürlich ein bisschen gebohrt und habe halt gesagt, ja, aber du weißt ja nicht, vielleicht ist das ein super netter Russe, der da gegenübersteht. Und da hat zum Beispiel Vlad, sein Kollege, auch darauf geantwortet, ja, das stimmt. Und ich hasse die auch nicht, aber im Endeffekt ist er Soldat und ich bin Soldat und das ist die Konstellation, in der wir in unserem Leben aufeinandertreffen.
Und
meine Aufgabe als Soldat ist es, ihn zu töten und seine Aufgabe ist, mich zu töten. Und er sagt, er kann sich quasi gerade darum nicht so viele Gedanken machen, dass er aber nicht sagt, das sind alles Monster, man muss die alle umbringen. Überhaupt nicht, dass er nicht radikal ist. Aber dass, wenn sie eben im Gefecht aufeinandertreffen, die Aufgabe klar ist.
Meinst du, das ist eigentlich in allen Kriegen so? Oder das ist eigentlich das, was es auch möglich macht, dieses Töten im Krieg?
Also dieses Entmenschlichen im Zusammenhang mit Töten macht es scheinbar auf irgendeine Art vielleicht möglich oder einfacher. Wobei man auch sagen muss, dass sie nicht permanent irgendwie statt von Russen von Tieren reden, überhaupt nicht. Aber es fällt halt dann mal. Einmal, als ich so sehr gebohrt habe und dann vielleicht auch so einen Rechtfertigungsdruck aufgebaut habe auf irgendeine Art, kam dieses, aber das sind keine Menschen, das sind Tiere, die hier irgendwie mit ihren verfickten Füßen in unser Land kommen und das zertrampeln und haben wollen. So.
Это я про русских говорю. Но оно так не происходит. То, что они звери. Они просто звери, которые вылезли из болот, варвары, и пришли на эту землю и начали ее топтать ее со своими ебаными ногами. Все.
Also da fallen dann, obwohl das insgesamt nicht sehr viel war, aber dann fallen auch diese raueren Worte und dann fällt auch dieses mit den Tieren zum Beispiel. Und ich glaube, es ist eher ein Schutz, um irgendwie das zur Seite schieben zu können.
Wegschieben, ausblenden, das vielleicht von sich fernhalten. Aber André hat ihr gesagt, was das mit mir macht, das sieht man dann vielleicht in 10 Jahren. Hast du das Gefühl, die haben schon Angst davor, wenn diese Reflexion kommt?
Genau diese Frage habe ich ihnen auch gestellt, auch André gestellt. Und er hat halt gesagt, wir sitzen hier gerade zusammen auf einer Treppe und es kann sein, dass jetzt eine Rakete hier einschlägt, weil auch du hast dich hier in diese Situation begeben. Und ich habe keine Ahnung, was in der nächsten Minute, der nächsten Stunde, geschweige denn am nächsten Tag passiert. So, und wenn ich mir jetzt anfange, in dieser beschissenen Situation Sorgen zu machen, ob ich vielleicht psychisch krank werde oder kaputt oder das was mit mir macht, dann kann ich das doch hier überhaupt nicht durchhalten.
Einiges, was diese Männer sagen, das kann man vielleicht verstehen, nachvollziehen aus den Erfahrungen, die sie schildern. Oder vielleicht auch, wenn man wie du vor Ort und so nah dran bist, sogar nachfühlen. Wo sind deine Grenzen des Verstehens?
Also da muss man wirklich vorsichtig sein mit nachvollziehen und verstehen und tolerieren. Also ich glaube, nachvollziehen sicher. Ich glaube, weil ich auch eher ein empathischer Mensch bin. Aber natürlich, jedes Kriegsverbrechen ist ein No-Go und das rede ich auch nicht schön. Und ich habe auch immer sehr, sehr klar gesagt, das ist die Grenze, das ist ein Kriegsverbrechen, das finde ich nicht in Ordnung.
André ist fast seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor mehr als 2 Jahren im Einsatz. Und der zweite Soldat, den ihr dort begleitet habt, Vlad, wie hast du ihn erlebt?
Ein junger Mann, der vielleicht auch ein bisschen jünger aussieht, als er ist, also jünger als 27, sportlich, sehr ernsthaft, also hat lang nicht so viele Witze gemacht wie so ein André, der so ein bisschen lebendiger insgesamt vom Typ war. Auch wenn er so sehr schwermütig war, hatte er dieses lebendige, fröhliche und Vlad ist eher ruhig, in sich gekehrt, sehr bedacht, antwortet alles sehr überlegt und war auch so in den Konstellationen mit den anderen Soldaten eher immer ruhig. Am Anfang hatte ich das Gefühl, er ist auch so ein bisschen der rumgeschubst wird, über den Sprüche gemacht werden und so. Also er ist im letzten Herbst zu André gestoßen. Seitdem sind die im Team. Er hat aber am Anfang auch eher assistiert, also irgendwie Granaten an Drohnen befestigt. André, also er hat ihm sehr viele Sprüche gedrückt, auch so freche Sprüche. Du hast mir heute Morgen kein Frühstück gemacht. Wie kann das sein? Ich bin aufgewacht und da war kein scheiß Frühstück. Und dann hat Vlad sogar geantwortet, hey, ich habe dir Cornflakes gebracht. Und dann sagt er, ich bin euch 12, was will ich mit blöden Cornflakes? Also die haben immer so geflaxt. Aber es war schon immer klar, wer der Chef von den beiden ist. Und ich habe dann irgendwann überlegt, ob André vielleicht auch das bewusst macht, um ihn so ein bisschen auf Distanz zu halten, weil er einfach schon so viele Kameraden verloren hat. Aber das weiß ich nicht. Also das war nur irgendwann, weil ich wirklich in der ganzen Woche beobachtet habe, wie er ihn irgendwie sehr offensichtlich sehr, sehr gern hat, aber dann doch immer so Sprüche gedrückt haben, die ein bisschen drüber waren zum Teil auch. Aber Vlad hat es ganz ruhig hingenommen, hat irgendwas Ruhiges geantwortet und hat so vor sich hingearbeitet, sehr ernsthaft auch immer Equipment sortiert, wenn er nicht im Einsatz war und so. Also das sehr ernsthafter, ruhiger, junger Mann.
Und wie ist Vlad an die Front gekommen? Hat der sich auch freiwillig gemeldet?
Genau, der hat sich freiwillig gemeldet, war wohl auch sehr erpicht darauf, wirklich in Einsatz zu kommen. Aber er wurde zurückgehalten. Also der wurde sehr gut ausgebildet, wohl über ein Jahr lang. Also am Anfang war es so, dass die Ukraine ja auch versucht hat, gerade jüngere Männer nicht an die Front zu schicken. Das hat sich jetzt einfach aus diesem Mangel heraus schon geändert.
In fast allen großen Städten setzen unterschiedliche Armeeeinheiten aktiv auf Werbekampagnen. Bist du mit uns? Steht auf dem Plakat, das für eine Sturmbrigade wirbt. Denn neben Waffen fehlen vor allem Soldaten.
Die Ukraine versucht gerade sehr aktiv, junge, kriegssüchtige Männer an die Front zu holen, weil da ein Mangel besteht.
In der Ukraine ist heute ein neues Gesetz in Kraft getreten, mit dem mehr Soldaten mobilisiert werden sollen. Der Armee fehlt es bei der Verteidigung gegen Russland an Personal. Nach 2 Jahren Krieg melden sich deutlich weniger Freiwillige und es gibt viele Wehrdienstverweigerer. Nach der neuen Regelung müssen Wehrfähige jetzt ihre Meldedaten bei den Behörden aktualisieren.
Wie schauen denn die beiden darauf, André und Vlad, die du getroffen hast?
Mit gemischten Gefühlen. Also sie sagen schon sehr klar, guck mal, wer kämpfen wollte, ist entweder hier oder tot oder verwundet. So. Und sie sagen auch, es hilft nicht so richtig, Männer hier zu haben, die nicht wollen oder tierische Angst haben oder gar nicht einsehen, dass sie da sind. Also es gab auch durchaus Soldaten, die im Gespräch zu uns gesagt haben, selbst wenn sie jetzt ausgetauscht werden könnten, würden sie nicht unbedingt zustimmen, weil einfach so viele Freunde, so viele Kameraden gefallen sind, dass sie sich nicht vorstellen können, einfach zu Hause zu sitzen und ihrem, in Anführungszeichen, normalen Job nachzugehen. Auf der anderen Seite hat André auch Unverständnis darüber geäußert, dass er gesagt hat, diese Einstellung von vielen, er hat es so gesagt, Männern, gerade in den Großstädten, ich spende euch 10 Euro umgerechnet im Monat, dann ist mein Gewissen rein, aber ansonsten will ich so wenig wie möglich mit dem Krieg zu tun haben. Also jeder in der Ukraine hat mit Krieg zu tun, aber will mit dem Frontgeschehen vielleicht so zu tun haben. Die kann er nicht nachvollziehen. Was André auch gesagt hat, ist, er versteht nicht, dass die nicht begreifen, dass, wenn es weiter so geht, der Krieg auch noch Jahrzehnte dauern kann und dass die sich nicht darauf vorbereiten, dass sie vielleicht eingezogen werden können. Also keine medizinischen Kurse besuchen, kein Schießseminar belegen oder was auch immer. Ich habe dann später im Auto mit unserem Sicherheitsberater, wir hatten einen Sicherheitsberater dabei, Ruslan, auch Ukrainer, drüber gesprochen und er hat halt gesagt, sehr trocken, aber das habe ich danach auch nochmal in ausführlicher von Experten wie Gustav Gressel oder so gehört.
Gustav Gressel, der ist Sicherheitsexperte am European Council on Foreign Relations.
Wenn der Westen sich nicht dazu entscheidet, uns wirklich zu unterstützen und genügend Waffen und Munition zu liefern, wird es früher oder später keine Männer mehr geben, die das bedienen können, wenn sich der Westen dann doch noch dazu entscheidet. Das hat mich schon getroffen, weil es ist wahr, die Verluste auf russischer Seite sind enorm, weil sie sehr menschenverachtend vorgehen, sehr hohe Verluste in Kauf nehmen für wenige Meter Land. Aber auch auf ukrainischer Seite sind die Verluste gerade sehr, sehr hoch. Und es sterben viele Männer, es werden viele verwundet. Und Gustav Gressel hat zu mir erst letzte Woche dann im Gespräch auch gesagt, man kann es auch sehr kalt sehen. Im Moment sterben ja auch viele Männer, die jetzt zumindest 2 Jahre Erfahrung haben. Also die Profisoldaten, da sind schon sehr, sehr viele gefallen. Aber auch von denen, die jetzt 2 Jahre Erfahrung haben, sterben gerade viele. Und damit geht auch viel Wissen verloren. Und dass das Problem deswegen viel größer ist als die reine Anzahl der Männer, die jetzt fehlt, sondern dass auch die Erfahrenen gerade einfach fallen. Aber es gibt auch kein gutes System dafür, wie neu rekrutiert wird, wie auch rotiert wird, wann Soldaten wieder nach Hause dürfen. Dafür gibt es keine Regelung. Das würde es vielleicht ja auch vereinfachen, wenn ich weiß, ich muss 2 Jahre dienen, aber dann bin ich raus, dann habe ich frei. So. Dafür gibt es keine ordentlichen Regelungen und dadurch ist die Situation durchaus schwierig.
Und kommen die Soldaten eigentlich aus dieser Welt manchmal raus? Und können nach Hause zum Beispiel?
Das hängt vom Kommandeur ab. Der darf entscheiden, wer wann wie nach Hause kann. André hat halt über die 2 Jahre sich wohl schon einige Rechte erarbeitet. Das merkt man auch im Umgang mit anderen Soldaten. Und er kann ab und an seine Frau sehen, so alle paar Monate. Und ich habe gehört zum Beispiel von einem Soldaten, der in Kupiansk ist, der eingezogen wurde, der tatsächlich nur eine halbe Stunde hatte, um sein Zeug zu packen, in Katar. Und der ist vor jetzt 1,5 Jahren eingezogen worden und hat seitdem 3-mal für so 2 Stunden seine Freundin treffen können.
Wie sehr wünschen die sich das?
Ich glaube, ehrlicherweise ist das auch sehr unterschiedlich. Zum Beispiel hat ein Soldat mal zu einem Kollegen von mir gesagt, dass er seinen Besuch bei der Familie verkürzt hat und früher zurück ist an die Front, weil er es sonst nicht, er hat gesagt, sonst hätte ich es nicht geschafft, wieder zurückzugehen. Dann hätte ich, wäre ich bei meiner Familie geblieben und das geht ja nicht. Also es ist so, man muss einen Umgang finden. Zum Beispiel haben wir auch kurz dann die Frau von André getroffen, als sie sich gesehen haben. Und bei der Verabschiedung hat sie dann noch so da gestanden und dann hat er auch so ein bisschen harsch gesagt, so verzieh dich zur Arbeit, weil der Abschied halt wirklich schwer ist. Also er hat zwar gealbert, sie hat auch gelacht. Ich habe jetzt auch gelacht beim Erzählen, weil es eine nette Szene war. Aber natürlich hat es was sehr Ernsthaftes. Und manche wollen den dann auch gar nicht so oft haben, wollen gar nicht so rausgerissen werden, weil es dann einfach noch schwerer ist, immer diesen Unterschied zwischen dem Zuhause und diesem heftigen Frontleben aushalten zu müssen.
Und wie hast du dieses heftige Frontleben erlebt, als du da warst? Gibt es da im Krieg überhaupt sowas wie Alltag?
Man kann vielleicht zur Aufhellung sagen, dass jeder für sich auch so ein kleines Ritual hatte, das ihm irgendwie Halt im Alltag dort gibt. Oder also zum Beispiel André hat immer eine Katze. Also es gibt auch noch einen anderen in der Reportage, Serhi, der auch eine Katze mitgenommen hat und ganz beseelt sie gestreichelt hat, als sie reinkam, gesagt hat, das ist jetzt ihr 5. oder 6. Wohnort, an dem wir sie mitgenommen haben. Und André hat auch immer eine Katze, ist super tierlieb. Wir haben jemand anders kennengelernt, der geht zur Entspannung in so einem Donbasssee immer schwimmen. Bei jeder Möglichkeit, die er hat. Was echt, wir waren damit super skurril, weil das ist ja so eine Industriegegend dort auch. Und dann ist es so eine Art Industriebaggerloch. Und er sagt, das ist wie das Tote Meer in Jordanien und wunderschön und super gesund. Aber das sieht tatsächlich nicht ganz so danach aus.
Hast du bezweifelt ein bisschen?
Okay. Ja, ich will ihm nicht zu nahe treten, weil es ist ja völlig egal. Es gibt ihm Kraft und er sagt, das ist super wichtig für ihn. Er geht, wenn es geht, auch mit Kameraden dort schwimmen, egal bei welchem Wetter, auch wenn es Minustemperaturen sind. Und André hat uns auch gezeigt, wo er irgendwie gerne isst, wenn es irgendwie geht, so sein Lieblings-Shawarma-Laden. Er schreibt viel mit seiner Frau, wenn es irgendwie möglich ist. Also es gibt so Kleinigkeiten, mit denen sie versuchen halt ans alte Leben zu erinnern, sich auch aus dem alten Leben vielleicht zu spüren und indem sie sich versuchen, das Leben so ein bisschen erträglicher zu machen.
Also so kleine Rituale, vielleicht auch kleine Fluchten, die jeder für sich findet. Wie ist es denn mit den Soldaten dort als Gruppe? Wie ist da die Dynamik unter den Soldaten?
Ich glaube, das ist auch extrem unterschiedlich. Also vielleicht ist eine Panzereinheit, die jeden Tag im gleichen Panzer sitzt und dann noch in der gleichen Unterkunft schläft, die werden sehr eng sein. Also das sagen auch viele, die Kameraden hier sind zu Brüdern geworden, weil wir alle in einer Situation sind, in die wir nie kommen wollten, die wir uns vor ein paar Jahren nicht mehr hätten vorstellen können, als ich in der Bank gearbeitet habe. Und weil das Menschen sind, die irgendwie nachvollziehen können. Also auch wenn jeder für sich mit diesen Erlebnissen klarkommen muss, können die zumindest besser nachvollziehen als die Menschen in der zivilen Welt, was man da so erlebt. Und das war tatsächlich auch viel Thema, dieser Bruch mit alten Freunden, mit Familie teilweise. André sagt, mit manchen Leuten kann er sich überhaupt gar nicht mehr unterhalten, weil er sich einfach nichts mehr zu sagen hat mit dem, weil die Welten gerade so weit voneinander entfernt sind, das macht keinen Sinn.
Die einen als Zivilist, die anderen als Soldat an der Front und die verstehen sich nicht mehr.
Nee. Also und Vlad hat auch gesagt, er hat noch einen einzigen Freund übrig aus dem Leben vor seinem Einsatz. Alle anderen haben sich von, also nicht von seiner Seite aus, sondern von deren Seite aus abgewendet.
Нет, у меня остался один друг. Ну вот, на, скажем так, с прошлой жизни один человек остался.
Er sagt, manche sind nach Deutschland gegangen, manche nach Polen. Und er sagt, die schreiben ihm kein Wort, kein, wie geht's dir, brauchst du irgendwas, geht's deiner Frau gut, nichts.
Ну не все хорошо. Кто-то там в Польше, кто-то в Германии, кто-то еще где-то. Ну, не спросить, как дела, а мне им писать нечего.
Was soll обстрелы. Ich denn schreiben? Geht's euch gut? Ja, natürlich geht's denen gut. Die sind in Deutschland oder so. Aber mir geht's nicht gut. Und er sagt, ihm fällt einfach nicht ein, was er denen schreiben soll. Und was mich sehr berührt hat, ist, dass er gesagt hat, das waren nicht irgendwelche Freunde, das waren Freunde aus dem Kindergarten, das waren auch Freunde, mit denen man diese ganzen Uni-Partys alles erlebt hat, aber auch eigentlich schwere Erlebnisse zusammen hatte, die man durchstanden hat.
Anfang April hast du Andriy und Vlad zuletzt getroffen an der Front. Seitdem haben sich die Kämpfe nochmal verschärft. Wie ist denn die Lage bei den beiden?
Ich habe mit den beiden noch Kontakt. Die haben mir ein Video geschickt. Die sind in einem gerade der heftigsten umkämpften Gebiete jetzt im Einsatz, wo sie wirklich unter der Erde leben und von da aus Drohnen steuern. Und da ist eine Rakete vor ein paar Tagen eingeschlagen. Und die haben mir ein Video geschickt, wie man wirklich sieht, wie diese große Rakete zu deren Füßen in den Boden eingeschlagen ist, durch das Dach unter der Erde quasi Unterkunft. Und haben gesagt, ja, wir können einfach nur sagen, dass wir unfassbar riesiges Glück haben, dass sie nicht explodiert ist. Und natürlich fragt man sich auch, wie haben die jetzt rausgefunden, dass wir hier sind? Die haben uns sehr, sehr konkret beschossen. Also es hat ja genau aus russischer Sicht an der richtigen Stelle eingeschlagen. Und dadurch ist es natürlich ein ungutes Gefühl. Sie haben gesagt, es ist sehr hart gerade, es ist sehr schwer. Sie fliegen rund um die Uhr. Vlad hatte erzählt, als wir da waren, dass man dann wirklich nur 4 Stunden schläft, 4 Stunden fliegt, 4 Stunden schläft, 4 Stunden fliegt.
Also Drohnen fliegen in so einem Schichtdienst sozusagen. Du hast diesen Kriegsalltag erlebt bei deiner Recherche in der Ukraine. Wie war das denn für dich persönlich eigentlich? Wie bist du damit umgegangen?
Ich fahre so ein bisschen wie so ein Korsett hoch, das einen beschützt. Einfach auch, weil ich jetzt über die Jahre doch viel gesehen habe, was ich nicht unbedingt sehen wollte. Ich habe auch junge Männer sterben sehen, die im Alter meiner Nichten und Neffen sind, meiner kleinen Geschwister. Und natürlich, wenn ich vor Ort bin, gibt es irgendwas, was man hochfährt, um sich zu beschützen. Es hat, als wir in dem Gebiet waren, in der Woche ununterbrochen geknallt. Mal näher, mal ein bisschen weiter weg. In der Nacht sieht man die ganze Zeit diese Artillerieblitze. Wir hatten Drohnen, die über unseren Köpfen gekreist sind. Es sind Jets über unsere Köpfe geflogen. Natürlich wäre es komplett glatt gelogen, wenn ich sage, ich hatte nicht auch mal Angst so oder ganz konkrete Angst. Und natürlich merke ich auch, wenn ich dann, diesmal war es besonders extrem, weil ich dann wirklich aus dem Donbass direkt nach Hause gefahren bin. Und da merke ich dann ja auch im Kontrast einfach, dass ich mich anders verhalte. So ein bisschen, ich habe dann so 2, 3 Soldatenscherze wiederholt, die ich eigentlich ganz witzig fand. Und mein Mann hat mich so angeguckt und gesagt, Susanne, das ist doch nicht lustig. So, tut mir leid. Und dann habe ich gemerkt, dass wir auch viel so Scherze untereinander machen, um die Situation so ein bisschen aufzulockern, wenn es sehr angespannt ist. Aber insgesamt ist es so, dass wenn ich dann 1, 2 Wochen zurück bin, ich auch merke, okay, jetzt ist wieder alles im Rahmen. Und das muss man ja ganz klar sagen, da will ich mich halt dann auch nicht zu wichtig nehmen, weil diese Menschen in der Ukraine können nicht raus. Die sind permanent unter Beschuss, auch die Menschen in den Städten. In Kiew, die Lage ist auch gerade heftig. Es gibt nicht genug Strom, es gibt Stromabschaltung. Man muss improvisieren beim Kochen, gerade auch in Altenheimen, Krankenhäusern. Es ist nicht klar, ob es genug Wärme im Winter geben wird in Kiew. Viele sagen nein, es wird nicht geheizt werden können. Ist gerade im Sommer kein Problem, aber es wurden Kraftwerke getroffen. Und wenn wir hinfahren, ja, ich dusche an der Front dann kalt und ich schlafe wenig und wir sind auch unter Beschuss, aber ich fahre immer wieder. Und das können diese Menschen halt nicht und das ist mir schon sehr, sehr bewusst.
Susanne, vielen lieben Dank dir.
Danke dir für die Zeit.
Susanne Peterson und ihr Team haben Soldaten an der ukrainischen Front mehrere Tage lang begleitet. Sie war auch bei einer Übung dabei und bei sehr sensiblen Momenten. All das seht ihr in ihrem Y-Kollektivfilm in der ARD-Mediathek. Den Link packen wir in die Shownotes. Am Montag schauen wir bei 11KM auf eine tödliche Droge, die sich in Europa verbreitet: Fentanyl. Was es damit auf sich hat und wie Drogentote verhindert werden können, all das hört ihr dann nächste Woche. Autor dieser Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Adele Messmer, Ruth-Maria Ostermann, Lorenz Kersten und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns am Montag wieder. Tschüss, schönes Wochenende. Und an dieser Stelle habe ich noch einen Podcast-Tipp. Was ist das richtige Maß bei der Unterstützung der Ukraine durch den Westen? Diese Frage diskutiert die Politik in Deutschland und anderen Ländern. Und darum geht es auch im Podcast Was tun, Herr General? Mit Ex-NATO-General Erhard Bühler geht es da unter anderem um die Frage, ob man westliche Militärausbilder in die Ukraine schicken sollte. Den Link zu Folge 214 von Was tun, Herr General, legen wir euch in die Shownotes.